Okay, ich habe ja nur gesagt, ich habe das mal eingegeben, mal ganz ein bisschen wertfrei. Genau, aber vielleicht ein bisschen was zur Auflockerung. Es geht heute um Großzügigkeit und genau. Ich bin gespannt, was wir heute mitnehmen oder was ihr mitnehmt. Mich betrifft das Thema genauso. Ich glaube, man lernt nie so viel über ein Thema, wie wenn man sich selber auch noch darauf vorbereitet. Und so geht es mir. Ich bin mit euch. Wir sind gemeinsam unterwegs bei diesem Thema. Ich freue mich drauf. Ich habe an euch denken müssen, wo ich die Witze rausgesucht habe. Eure Kinder sind super. Die haben wir gestern kennenlernen dürfen. Super, die können Witze erzählen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das kann ich nicht. Ich mache das mit einer Folie und hoffe, das geht so. Ich kann mir keine Witze merken, von dem her vielleicht eher so. Gut, ich habe gedacht, was vielleicht ganz hilfreich ist. Ihr schaut ja schon so ein bisschen drauf, habt schon drauf geschaut. Ich habe ein Handout gemacht, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz gut, mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Großzügigkeit, was heißt das? Was bedeutet das? Da sind so ein paar anregende Fragen dabei. Kein Unterricht in dem Sinn, wie ich das hier in der Schule mache, also obwohl ich Lehrer bin. Aber ich denke, das ist vielleicht ganz cool, so ein bisschen drüber nachzudenken. Großzügigkeit in meinem Alltag, wo kommt das vor? Wie stehe ich zum Thema Großzügigkeit? Und habe ein paar Fragen mit hin draufgenommen und würde uns am Anfang gern 4 Minuten Zeit geben, das durchzulesen, durchzuarbeiten. Ihr könnt euch Notizen machen, wenn ihr wollt. Ihr müsst das nicht. Ganz unten in der letzten Zeile könnt ihr auch aufschreiben, in den letzten 2 Zeilen, wenn euch heute etwas klar geworden ist. Wir wollen mit dem dann, da wäre ich froh, wollen mit dem dann in den Zellgruppen starten und wollen dort dann weiterarbeiten. Genau. Also nehmt euch 4 Minuten Zeit. Ich habe es in die Gruppe reingeschickt. Also wenn ihr es auf dem Handy öffnen könnt, das müsste eine PDF sein, jetzt für euch. Genau. Aber ist auch okay, Judith, du kannst ganz entspannen. Aber Sarah, wenn du willst, schau gerne mit rein. Die nächsten 4 Minuten geht es darum. So, 4 Minuten sind rum. Ihr seid sicher nicht fertig geworden. Stifte auf die Seite legen, würde man jetzt bei uns in der Schule sagen. Ist aber nicht ganz so. Wir wollen ja damit in der Zellgruppe weiterarbeiten, vielleicht. Und ich werde aber auch nicht auf alle Fragen eingehen. Das soll einfach nur eine Anregung sein, für euch darüber nachzudenken. Und eine der ersten Fragen, oder die erste Frage ja, war: Was kommt dir in den Sinn? Was sind deine ersten Gedanken, wenn du an das Thema Großzügigkeit denkst? Tja, ich weiß nicht, woran ihr gedacht habt. Und wenn man so an Großzügigkeit im Themenbereich von Kirchen spricht, hört man oft als erstes das Thema Finanzen. Ich habe mal geschaut und fand das sehr spannend, habe mir die Wikipedia-Definition angeschaut dazu. Und Großzügigkeit, sie besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, jetzt, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert taktisches Verhalten, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Fand ich noch ganz interessant. Es kommt nämlich nicht direkt das Thema Finanzen vor. Dennoch, wenn man so ein wenig an Großzügigkeit denkt, gibt es so wahrscheinlich 3 Bereiche, die sind mir so zumindest gekommen, 3 Bereiche, wenn ich an Großzügigkeit denke. Einerseits Finanzen, materielle Dinge und vielleicht immaterielle Dinge, in denen wir großzügig sein können. Wenn ich an das Thema Finanzen denke, kam mir als erstes, und das wird mir immer noch vorgehalten heute, ich habe früher, als ich ungefähr 18 Jahre alt war, mit meinen Freunden damals aus dem Jugendkreis einen Ausflug nach Italien gemacht. Wir haben das Auto von meinen Eltern bekommen, das war ein schön großer Charan, da haben wir uns alle reingequetscht und sind runter nach Italien gefahren. Wie das so ist, geht man dann ein wenig auf Reise, übernachtet auf dem und dem Campingplatz. Manchmal kocht man und manchmal geht man einfach nur in ein Restaurant. Das konnte man damals noch. Und dort waren wir in einem sehr feinen Restaurant, Wahnsinnsausblick über die Küste, ging steil herab. Wir saßen da, haben es uns gut gehen lassen, haben eine leckere Pizza gegessen und alles. Und wie wir uns organisiert haben, war so, wir haben einen großen Topf gemacht und aus dem haben wir dann immer im Prinzip dann das Essen, was wir so gemeinsam hatten, bezahlt. An dem Abend war ich dran und durfte bezahlen. Die Rechnung kam an den Tisch. Und wir sind schon alle aufgestanden, dann gab es eine Kasse, da ist man dann rausgelaufen und an der Kasse hat man bezahlt. Er hat mir den Betrag gesagt, ich habe bezahlt. und bin rausgegangen. Und ich habe einen Freund, der hat das Ganze beobachtet, ähnlich wie bei einer Geschichte, die ich euch heute noch mitgeben möchte. Der hat das Ganze beobachtet und hat gesagt: Sag mal, Kai, hast du jetzt gerade richtig gesehen? Du hast kein Trinkgeld gegeben. Wir haben für über 100 € gegessen und du hast kein Trinkgeld gegeben. Da dachte ich: Hä, wieso? Ich kenne das gar nicht, Finanzbereich, kannte das nicht, bin damit nicht aufgewachsen. Nicht, weil ich nicht weiß, dass man Trinkgeld gibt, sondern weil wir wahrscheinlich seltener essen gegangen sind. Ein Bereich, der mir sofort eingefallen ist, das kriege ich heute immer noch ab und zu hören, wenn ich mich mit diesen Freunden treffe und wir essen gehen. Kai, aber vergiss nicht das Trinkgeld. Eine zweite Sache, die mir im Bereich Finanzen eingefallen ist, der auch so ein bisschen in den Bereich Großzügigkeit reingehört, das ist ja so zum Beispiel beim Essen, es gibt ja keinen festen Betrag, wie viel Trinkgeld man gibt. Sarah hat mir das erklärt, die hat den Kaffee geschafft. Die hat gesagt: Okay, bei Getränken sind das so 10%. Wenn man essen geht, macht man so 5% von dem, was man dann hatte. So ungefähr. Und man rundet gerne ab. Rundet gerne auf, so rum. Genau. Das wusste ich aber alles nicht, weil ich ganz anders geprägt wurde in meiner Familie. Wir sind nicht oft essen gegangen und Trinkgeld war komisch. Ich war das erste Mal dran zu zahlen. Eine andere Situation, da war ich noch ein bisschen jünger. Und zwar, bei uns gab es damals so einen kleinen Einkaufsladen und dann bin ich mit einem Freund ab und zu immer hingegangen, habe mir ein paar Süßigkeiten gekauft oder an dem Tag war es, glaube ich, sogar was zu trinken, haben wir uns was zu trinken gekauft und ich habe gemerkt, ich hatte gar kein Geld dabei. Wie das so ist, unter Freunden ist man dann so kollegial, ist unterwegs und dann lädt einen der oder sagt er: Ich zahle dir das. Nur spannend, wie ich geprägt wurde, war: Oh, jetzt muss ich ihm das irgendwie zurückzahlen. Er hat mich eingeladen, jetzt muss ich ihn wieder zurück einladen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn dich jemand einlädt und sagt: Hey, das passt schon so. Ich finde das sehr spannend, das habe ich heute noch so, wenn mir jemand etwas zahlt, ich sage: Nein, das mache ich nicht. Jogi und ich, wir streiten uns immer, wer zahlt. Das gibt es ab und zu. Genau, und so war das damals auch. Es ist schwierig für mich, Großzügigkeit anzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es für euch geht, Großzügigkeit manchmal anzunehmen. Fordert mich vielleicht manchmal heraus. In der Situation war das so, ich bin so geprägt, wenn dich jemand einlädt, musst du zurück einladen. Ja? Oder etwas in meinem Studium oder aus der Gemeindezeit oder Einzelprojekte. Man gibt im Rahmen, das kennt man spendet, oder? Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht einen Spendenauftrag hat, wer anderes unterstützt. Bei euch habe ich es gestern gehört. Ich finde es cool, wie ihr das mit euren Kindern macht. Quasi, dass sie lernen, schon zu spenden, etwas zu geben von dem, was sie haben. Ja? Und ich habe das auch gemacht, unseren SFC-Kreis, ich war mal in so einer Studentengruppe, das haben wir unterstützt und auch darüber hinaus, wo wir da raus waren, das ist der finanzielle Bereich, das kam mir in dem Rahmen der Großzügigkeit in den Sinn. Finanzen, ein ganz großer Bereich, wenn wir auch das in der Bibel lesen, ganz großer Bereich. Materiell ist der zweite Punkt, großzügig sein im materiellen Bereich. Wer von euch verleiht sein Auto gerne? Es ist etwas ähnlich auch wie das Werkzeug, das kam mir auch in den Sinn. Werkzeug als Mann, wenn man Handwerker ist, kauft man sich mal gutes Werkzeug und da passt man drauf auf. Das pflegt man, oder? Da geht man ordentlich mit um. Und wenn man das verleiht, dann gibt es ein komisches Gefühl, wenn das nicht so zurückkommt, wie man erwartet hat. Weil sie einem vielleicht persönlich wichtig sind, vielleicht auch beim Auto, weil wir darauf angewiesen sind, weil wir dafür bezahlt haben. Und wir sind ja auch nicht sicher, wie das zurückkommt, oder? Wir geben das zwar weg, aber 100% sicher kann man sich nicht sein. Oder kommt das auch überhaupt zurück, wenn es eine kleinere Sache ist? Manchmal bekommt man die Dinge dann nach ein paar Jahren zurück. Oh, ich habe das noch übrigens von dir. Sag ich: Ah, da war doch was, ich wusste nicht mehr, wo das war. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja so etwas daheim liegen und merkt, ich weiß gar nicht, wem das gehört, aber es ist sicher nicht meins. Genau. Das ist, glaube ich, ein Bereich. Und es gibt noch den immateriellen Bereich, den habe ich mal so genannt. Wo wir großzügig sein können. Also alles, was nicht materiell ist, was nicht Werkzeug ist, was nicht Geld ist, ist Zeit. Ich glaube, Zeit ist ein großer Punkt, wo wir merken, gerade wenn wir wenig davon haben, und ein anderer Spruch sagt auch, Zeit ist Geld, ich weiß nicht, den kennt ihr sicher auch, das fordert auch heraus, dort großzügig zu sein. Ich möchte uns mit hineinnehmen, wir haben ja den Text aus der Apostelgeschichte über die ganze Serie, nämlich Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und lese uns das vor. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen mit dem ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wenn ich die Bibel lese, ist ein Zugang für mich, die Bibel zu verstehen und dabei Gott zu verstehen, ist das für mich, mich in diese Situation hineinzuversetzen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr jetzt mittlerweile gemacht habt mit dem Bibellesen, wenn ihr am Bibellesen seid. Ich bin jemand, ich male mir das immer aus, ich bin kein Schnellleser. Ich male mir das immer aus, mich in die Situation hineinzuversetzen. Und wie ist das? Und wenn ich diese Bibelstelle lese, dann finde ich das krass, von solch einer Gemeinde zu lesen. Und die zweite Sache, auf die ich Wert lege, manchmal zum Leidwesen meiner Frau, denn die kriegt das manchmal zu spüren. Und wir haben so die ein oder andere Diskussion darüber, ist die Verwendung präziser Worte. Ja? Also, dass wir darauf Wert legen, wie drücken wir uns aus, was sagen wir? Ja, weil dadurch entstehen oft Missverständnisse, glaube ich auch in unserer Ehe. Und das, die Herausforderung ist dann, nicht alles auf die Goldwaage zu legen und vielleicht eher mal zu sagen, ich frage nochmal nach, wie hast du das gemeint? Das kennt man dann aus Eheberatung oder wenn man auf einen Ehevorbereitungskurs hat, nochmal nachzufragen, wie hast du das genau gemeint? Habe ich das richtig verstanden, das? Und ich wiederhole das. Und daneben sollte man es vielleicht vermeiden, die Wörter immer und nie zu verwenden. Ich weiß nicht, diese zwei Wörter kennt ihr. Das macht mich manchmal bei dem, was Sarah sagt, fordert mich das heraus, wenn sie immer oder nie verwendet. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ich mich in die Situation dieser Gemeinde, dieser ersten Gemeinde, von der wir lesen, nachdem Jesus in den Himmel wieder aufgefahren ist, ganz speziell zusammengelebt hat. Und ich finde diesen ersten Satz, den habt ihr hier noch rot, was das Leben der Christen prägte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich bedeutet dieses prägte sehr viel. Klar, es gibt verschiedene Bibelübersetzungen. Ja? In manchen anderen Übersetzungen steht dann vielleicht, was das Leben der ersten Christen ausmachte. Aber ich finde prägte eigentlich noch ganz interessant. Nämlich, wenn dich etwas prägt, dann sind das solche Situationen, und solche Dinge, solche Erlebnisse, manchmal schöne Erlebnisse, manchmal auch nicht ganz so schöne Erlebnisse, die wir in unserem Alltag haben, die uns so prägen, ähnlich wie vielleicht, das ist vielleicht ein schwieriger Vergleich, aber ähnlich wie Corona, das wird uns, glaube ich, auch prägen und ich spreche es nicht gerne aus, aber es prägt uns. Und ich glaube, was die Christen damals geprägt hat, war ihr spezielles Zusammenleben, was wir lesen. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und teilten den Erlös, den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und meine Frage an uns schließt mich nämlich mit ein, meine Frage ist, wollen wir uns neu prägen lassen? Wollen wir durch das, was wir dort lesen, uns neu prägen lassen. Und nicht prägen lassen einfach nur, weil wir eine nette Geschichte lesen, sondern prägen lassen von Gott in unserem Leben. Die Bibel fordert uns heraus, in Römer 12, 1 bis 3 geht es weiter. Denn bei diesem Thema Großzügigkeit richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist der rote Teil, müsste die nächste Folie sein. Genau. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, der zweite Teil, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und das, der erste Teil steht aus, mit eurem ganzen Leben sollen wir uns Gott zur Verfügung stellen, ihm ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Wenn es um das Thema Großzügigkeit geht, dann verstehen wir das manchmal aus dem Punkt heraus, wie wir geprägt wurden. Ja, ihr habt den Zettel vorhin ausgefüllt, das Handout, und da kam auch die Frage, wie ist das in eurer Familie damals gewesen? Und das, was Gott, wo uns Gott so herausfordert, ist, glaub uns neu prägen zu lassen, weil wir aus einer menschlichen Kultur, einem menschlichen Denken kommen. Und Gott ist das Spannende. Gott, als Jesus auf die Erde kam, hat er manchmal die Menschen sehr erstaunt, ich glaube, viele Menschen sehr erstaunt, weil er Dinge ganz anders gemacht hat. Ganz anders gemacht. Und daran erkennen wir das Herz des Vaters, unseres Gottes, an den wir glauben, ja? Und ich wünsche mir, wenn wir über das reden und hören, was dort geschrieben steht, dass wir eine tiefe Sehnsucht bekommen, ja? Eine Gemeinschaft und eine Kirche zu werden. Ich weiß zwar, dass diese Zeit, diese ersten Christen, schon eine besondere Zeit war, gerade wenn man dort liest, 3000 Menschen kamen an einem Tag zum Glauben. Ja, aber ich glaube trotzdem noch, dass das, was wir dort lesen, auch heute noch passieren kann. Und mein Wunsch und meine Sehnsucht ist, mit euch zusammen eine Gemeinde zu sein, eine Gemeinde zu bilden, aus Menschen, die Jesus glauben, die Gott glauben und Gott nachfolgen, weil sie verstehen, er ist ein guter Gott, und die eine Sehnsucht danach bekommen, so zu werden und diese Kultur zu übernehmen, die wir von Jesus dort lernen. Nämlich in einer neuen Weise zu denken. Und das, gerade schon wenn man hierzu nochmal vergleicht, die Definition, die wir vorhin hatten von Wikipedia, glaubt, was auch ausmacht, kein kalkuliertes, taktisches Verhalten. Wenn wir großzügig sind und denken manchmal, okay, jetzt bin ich großzügig zu dem, dann wird er irgendwann mir vielleicht wieder etwas zurückgeben. In der Hoffnung, okay, ich mache das nur mit dem Blick darauf, dass ich wieder etwas zurückbekomme. Oder die zweite Sache, das normale Maß. Ja, Großzügigkeit in einem gewissen Bereich fällt uns leicht. Leichter, würde ich sagen. Aber schwierig wird es, wenn man, ähnlich wie wenn man in einem Schlauchboot steht und macht den Schritt ins kalte Wasser. Dann kann man manchmal sinken und merken, oh, das ist gar nicht so leicht. Und das ist genauso auch mein Wunsch, was wir sagen, ja, wir gehen auch darüber hinaus. Oder ohne Zwang und Verpflichtung. Das ist auch der Punkt. Ich habe das heute gehört, wenn man erwartet, dass man am Muttertag da ist, anwesend ist. Man muss da sein, ja. Und das wird erwartet und im Bereich Großzügigkeit. Ja, das ist vielleicht auch etwas, wo man erwartet, dass man großzügig ist. Ja, ich möchte nicht, dass das, und das wünsche ich mir, dass das nicht bei uns ein Zwang wird und auch keine Verpflichtung, sondern dass das etwas wird, wo Gott uns prägt, uns zeigt, ja, wir wollen so sein wie Gott, weil wir merken, Gott schafft dadurch einen guten Weg und er macht Möglichkeiten, wenn wir bereit sind, über unser normales Maß hinauszugehen. In Apostelgeschichte 4, 34 bis 35, perfekt, es gab unter ihnen auch, so geht das in der Apostelgeschichte weiter, niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln, das waren die, die die Gemeinde dort geleitet haben, niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugezahlt, was nötig war. Die haben das schon mit Sinn und Verstand gemacht. Ja, die haben das nicht einfach gesagt, so, jetzt verkaufe ich mein Haus und mal schauen, das werfe ich in die Luft und jeder, der fangen kann, kriegt davon etwas. Das haben die vor den Aposteln damals abgelegt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal darüber nachgedacht hat, sein Haus oder sein Grundstück zu verkaufen, um jemanden aus der Gemeinde oder einem Christen zu helfen. Als ich das gedacht habe, habe ich gedacht, erstmal haben. Heutzutage ist das gar nicht mehr so leicht, ein Haus oder ein Grundstück zu haben. Das wünschen wir uns alle. Natürlich, das ist etwas Schönes. Aber das ist die Frage, es ist nicht nur eine nette Geschichte, die wir dort lesen in der Apostelgeschichte. Das ist Wirklichkeit gewesen. Das haben die gemacht. Und vielleicht hast du noch kein Haus verkauft oder Grundstück. Aber vielleicht hast du bereits etwas anderes hergegeben oder verkauft, indem du vielleicht hingst. Ja, wo du gemerkt hast, da ist dein Herz eigentlich dran. Aber du hast gemerkt, jemand anderes hat das gebraucht. Und dann geht mal dein Werkzeug oder dein Auto zu einer anderen Person und du sagst, ich weiß nicht, wie es zurückkommt. Vielleicht fällt dir dort eine Situation in deinem Leben ein. Oder vielleicht wurde schon mal dir auf diese Art und Weise geholfen. Das hatten wir vorhin auch bei den Fragen mit dabei. Wenn du diese erste Gemeindekultur siehst, was denkst du, woran hapert es wohl bei uns? Oder woran hapert es vielleicht bei dir manchmal, wenn es um das Thema Großzügigkeit geht? Ich glaube, ein wesentlicher Schlüssel ist für mich zu verstehen, wer Gott ist. Gottes Art und Weise zu verstehen im Bereich Großzügigkeit. Und da finde ich etwas, was du vorhin mit aufgegriffen hast, sehr cool. Ja, Matthäus 6, wir haben es vorhin schon gehört. Den Zwischenteil habe ich weggelassen. Das sind die drei Punkte. Da kommt das nämlich. Gott versorgt. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das nicht wichtiger als die Nahrung? Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Dann kommt genau das mit den Vögeln. Gott sorgt sich um die Vögel auf dem Feld. Gott sorgt sich um die Blumen, die dort wachsen. Was maßen wir uns an, dass wir uns sorgen, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Macht euch also keine Sorgen. So geht es in 33 dann weiter. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und das glaube ich und davon bin ich überzeugt. Die Herausforderung für uns ist, darin zu leben. Denn das ist das, was wir vorhin gelesen haben im Römer. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Und das wünsche ich mir. Sind wir bereit, Gott in unserem Leben vollkommen zu vertrauen? Und ich merke, das arbeitet in mir. Ich merke, dass mich das immer wieder herausfordert. Wie sehr dreht sich in meinem Leben manchmal in einer weltlich geprägten Denkkultur? Ja, gerade wenn es um den Themenbereich Großzügigkeit geht. Wie oft sind wir da so geprägt von dieser weltlichen Denkkultur? Logisch, das ist alles um uns herum. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ist vielleicht so ein Spruch, den man daher kennt. Und ich sage und will und wünsche mir, dass wir das als Gemeinde sagen können. Nein! Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und Gott wird uns versorgen. Das ist eine Gemeinde, wie ich sie mir wünsche. Und das ist das. Mir ist ein Bild gekommen dazu. Und das möchte ich euch noch kurz zeigen. Oder das möchte ich euch noch zeigen. Das ist bei einer Lehrerin, die bei mir mit an der Schule war. Das hing im Zimmer. Und das ist mir dazu aufgefallen. Das ist nicht das Bild, aber betrachte die Dinge mal anders herum. Das zweite ist das Bild, so ähnlich, was sie bei ihr sich im Zimmer hatte. Die hat eine Karte, die steht auf dem Kopf. Warum denn nicht? Wir kennen eine Karte eigentlich, die immer anders herum ist. Wer hat denn gesagt, dass das so normal ist? Und das ist das, denke ich, wo wir merken müssen, wir müssen lernen, in einer neuen Weise zu denken. Ich möchte euch noch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die finde ich sehr, sehr cool, die muss man erzählen dazu. Da kommt man nicht dran vorbei, wenn es um den Punkt Großzügigkeit geht. Und genau. Es ist die Geschichte in Lukas, nämlich die Geschichte von einer Witwe. Jesus blickte zum Opferkasten. Der war also so ähnlich wie mein Freund bei dem Trinkgeld. Der hat mir genau zugeschaut. Jesus hat genau zugeschaut, was die Leute im Tempel beim Opferkasten, dort, wo man das Geld hineinlegt, gemacht haben. Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Zwei kleine Kupfermünzen. Da sagte er: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Zwei Kupfermünzen? Mehr als alle anderen? Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Warum? Warum? Weil sie vertraut hat. Und ich bin in einer Gemeinde groß geworden und eine Geprägung groß geworden, wo man den Zehnten gibt. Ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht. Man gibt den Zehnten, das ist das, was man so als Christen macht. Kommt aus dem Alten Testament, dort hat man das damals so gemacht. Von allem, was man besaß, hat man den Zehnten teilgegeben. Und ich finde, das, was wir jetzt lernen müssen im Punkt, oder was ich mir wünsche, als Kirche zu lernen, mit euch gemeinsam neu zu denken. Nicht 10% gehören Gott. Auch nicht nichts. Nein, ganz im Gegenteil, sondern 100%. Wenn wir unser Leben übergeben, ja, das ist nicht nur eine nette Formel, wenn wir unser Leben als Menschen Jesus übergeben, sind das nicht 10%, die wir ihm geben. Wir geben ihm alles. Und damit sind wir nicht mehr unser eigener Herr, sondern 100% gehören wir Gott. Und damit gehört nicht nur unser Körper Gott, sondern alles, was wir besitzen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir das lernen, dass wir tatsächlich lernen, mit unseren Dingen auch so umzugehen. Das ist vielleicht radikal, hört sich radikal an. Jetzt mein Auto, mein schöner BMW, mein VW Touareg, der daheim steht, reparaturbedürftig. Genau, gehört nicht mir. Nein, der gehört eigentlich allen aus der Gemeinde, aus der Kirche. Gehört allen. Das gehört Gott. Ich stelle es Gott zur Verfügung. Wenn das jemand braucht und jemand in Not ist, bin ich gerne bereit, das niederzulegen. Und wenn es jemanden braucht und jemand braucht, bin ich dann bereit zu sagen, ich verkaufe dieses Auto im Vertrauen auf Gott, dass er mich versorgt? Das hört sich vielleicht radikal an, aber ich finde, auf der anderen Seite ist es die beste Zusage für uns Menschen, wenn wir Gott kennen. Weil, das ist der Punkt, den ich vorhin hatte, Gott ist ein Gott der Versorgung. Gott versorgt uns. Und wenn er unser Herz sieht und sieht, dass wir bereit sind, ihm alles hinzugeben. Und das ist ein Zeugnis, was ich mir wünsche, dass wir als Kirche das sagen können. Wir haben gelernt und wir haben gemerkt, wie Gott uns versorgt und überreich beschenkt, wenn wir bereit waren, herzugeben, woran vielleicht manchmal unser Herz hinkt. Es gibt noch so viele Dinge zum Thema Großzügigkeit zu sagen und ich freue mich, dass wir als Zellgruppe am Dienstag immer da noch unterwegs sind. Ich habe euch auf dem Handout einige Bibelstellen auf der Rückseite aufgeschrieben und ich rate euch, wenn ihr wollt, die gerne nochmal zu lesen. Wenn wir gemeinsam als Gemeinde, als Zellkirche am Untersee unterwegs sein wollen im Thema Großzügigkeit, das nochmal zu lesen, um zu verstehen, wer Gott ist in dieser Sache und unser Vertrauen lenken zu lassen. Das Spannende an dem Bild, und so langsam komme ich zum Ende, das Spannende an dem Bild mit der Witwe ist, die Witwe hat alles gegeben. Sie hat wirklich alles gegeben, auch wenn es nur 2 Kupferstücke waren. Sie hat alles gegeben. Sie war bereit, alles zu geben, im Vertrauen, dass sie durch Gott versorgt wird, dass sie durch die Gemeinde, durch die Kirche versorgt wird, weil sie das vielleicht auch schon erlebt hat. Ja? Und das sind Dinge, wo wir drin wachsen können und wo diese Frau auch mit Sicherheit drin gewachsen ist, gemerkt hat, sie war bereit, alles zu geben. Und Jesus war genauso. Von dem lernen wir das und von dem haben wir das gesehen. Einen guten Vergleich, den ich finde, das, woran wir glauben als Kirche, als Zellkirche, Gott ist ein Gott der Versorgung und Gott hat auch sich hingegeben. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat für unsere Sünden bezahlt, für das, was wir manchmal am Tag so falsch machen oder wo wir in falschen Dingen leben. Und wenn wir bereit sind, umzukehren, ja, von den Dingen, die uns klar sind, hey, so kann ich nicht leben, das ist nicht gut und das schlägt mein Gewissen an. Und wenn ich bete, merke ich, ah, da kommen mir Gedanken, ich muss umkehren. Dann ist Jesus bereit, dass er uns vergibt und dieses Geschenk, ja, er hat sich hingegeben, er ist gestorben, hat dafür bezahlt, für alle unsere Schuld bezahlt. Und dazu sind wir jederzeit eingeladen, dieses Geschenk anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist vielleicht eine andere Art Geschenk, wie wenn man sagen würde, draußen steht jetzt ein Auto und das gehört dir. Das ist schon krass. Aber wenn jemand sein Leben hingibt, damit wir gerettet werden, wenn wir diese Perspektive haben auf diese Ewigkeit, dann finde ich das ein Wahnsinnsgeschenk und dann möchte ich gerne lernen, von Jesus mich prägen zu lassen. Mich prägen zu lassen und zu sagen, ich möchte großzügig werden, weil ich ihn verstehe, weil ich ihn widerspiegel. Und dazu möchte ich auch dich heute noch einladen, wenn du sagst, es gibt Dinge, die möchte ich Gott hinlegen, weil noch Sünden in meinem Leben sind oder weil die letzten Tage was passiert ist, das vor Gott zu bringen. Und wenn du das, oder wenn einer von euch das noch nicht festgemacht hat, auch heute ist die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte diesem Jesus begegnen, weil er einen guten Weg hat für uns. Er möchte nichts Böses. Nein, ganz im Gegenteil. Er möchte großzügig sein, uns beschenken. Und wenn du dich das heute angesprochen hat, dir etwas klar geworden ist, dann mach das heute fest, dann warte nicht. Wenn du schon genügend oder wenn du Jesus schon kennengelernt hast oder schon ein wenig in der Bibel gelesen hast und sagst, ich verstehe das, dann mach das fest, lass dich nicht aufhalten. Komm zum Schluss. Ich habe noch ein paar nächste Schritte. Wir gehen in der Zellgruppe auch noch weiter da rein um ein paar Vorschläge. Es ist gar kein Muss, aber ihr habt hier unten die zwei Zahlen, die könnt ihr noch gerne ausfüllen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da hineinschreiben, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus, ich übergebe ihm mein Leben. Ja, das ist vielleicht mein nächster Schritt, das steht vielleicht an, ich möchte diese Großzügigkeit annehmen. Oder wenn du sagst, ich will mehr von Jesus und Gottes Art verstehen, was das heißt, ich lese die Bibelstellen, damit ich dort nochmal mehr erfahre und mich herausfordern lassen. Ich rede mit Gott darüber, welche Bereiche er durch seinen Heiligen Geist bei mir zuerst ändern möchte. Ich glaube, wir alle sind auf einem Weg. Ja, keiner ist, glaube ich, an der gleichen Stelle. Aber vielleicht hat der eine oder andere schon eine Erfahrung gemacht, die wir uns oder wo wir uns unterstützen können. Und ich rede mit Gott darüber, welche Bereiche er mir zeigen möchte, wo ich wachsen kann. Das betrifft zum Beispiel mich. Das wäre mein nächster Schritt, weil ich mir das wirklich wünsche, mit euch so eine Gemeinde zu gestalten. Und ich gehe mit offenem Herzen durch die nächste Woche, um zu sehen, was der Heilige Geist in mir verändern möchte. Vielleicht gibt es ja gleich eine Situation. Da stand auch drauf, wenn jemand euch auf der Straße begegnet und nach Geld fragt. Weiß nicht, wie geht's euch da? Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich da vorbeilaufe. Manchmal werfe ich was ein, manchmal nicht. Und mich fand es zum Beispiel sehr cool, weil wenn ich durch den Tunnel gehe zum Bahnhof an den Bodensee rüber und dort sitzt immer jemand oder sitzt öfters mal jemand, der nach Geld fragt. Und man ist skeptisch, oder? Man ist skeptisch, wie geht man damit um? Vertrinkt er das jetzt oder was macht er mit dem Geld? Und ich finde, das ist auch etwas, woran uns arbeitet. Aber wie gehen wir mit dieser Großzügigkeit um? Machen wir uns Gedanken, sagen, hey, das ist nicht mehr meine Verantwortung? Vielleicht mit einer Erfahrung, wo wir uns in der Zellgruppe dann dazu austauschen können. Schreibt euch dort etwas auf, wenn ihr wollt. Macht das fest. Und genau, so sind wir heute für den Themenbereich Großzügigkeit mal für heute als Einstieg, auch mit den Fragen, soweit erstmal heute fertig. Und ich bin gespannt auf den Weg, den wir gemeinsam gehen können. Freue mich auch auf die persönlichen Umsetzungen dann des Themas, was ihr so erlebt in dem Bereich. Thema Großzügigkeit, ja? Auch bei euch, klar, natürlich. Und freue mich dann aber auch auf die nächsten Themen. Es geht gerade weiter, es bleibt eine spannende Reise. Wir sind als nächstes Thema am 6. Juni dann in dem nächsten Bereich Thema Unsere Kirche ist übernatürlich. Und auch da geht es weiter, weil ich glaube, dass wir über diesen Rahmen hinaus von dem, was wir hier leben, viel mehr passieren kann. Ich glaube, es eine übernatürliche Welt gibt und dass es Gott für mich eine übernatürliche Welt für mich gibt und für oder dass wir in einer Welt leben können, in der wir übernatürlich versorgt werden können. Zum Thema Großzügigkeit. Ich habe jetzt noch ein Lied dabei und das ist das drückt so ein bisschen das aus, wenn es um Großzügigkeit